SWR 2 Leben.
Haben Sie gezählt, wie oft Sie heute schon gelogen haben? Angefangen mit der Antwort auf die alltägliche Frage, wie geht's? Matthias Baxmann geht den kleinen Alltagslügen nach, der Beobachtung, dass klitzekleine Lügen ein ganzes Lügengebäude auftürmen können und auch, dass nicht wenige gern belogen werden wollen. Matthias Baxmann beginnt seine Recherche mit einem Gespräch bei Jugendfreundin Ines. Und schon verstrickt sich der Autor in, na klar, kleine Alltagslügen.
Für ein Interview habe ich mir mit Ines Jadwiga einen Termin in ihrem Büro ausgemacht. Ines ist eine Jugendfreundin von mir. Vor etwa 10 Jahren habe ich sie das letzte Mal gesehen. Eine schlanke, attraktive Frau mit kastanienfarbenen Haaren. Zimmer 302, hatte sie am Telefon gesagt.
Herein.
Doch ich muss falsch sein. Die Frau hinter dem Schreibtisch erinnert mich mit ihrer Körperfülle und dem ergrauten Haar an meine Großmutter.
Schönen guten Tag, ich suche eigentlich die Frau Jadwiga.
Na dann komm rein, Matthias.
Sie ist es doch. Oh, Verzeihung, sage ich. Jetzt habe ich dich gar nicht erkannt. Ohne Brille sehe ich alles verschwommen. Sorry, dass ich zu spät komme. Stau. Wie geht's? Doch ich bin nicht kurzsichtig und um die mir peinliche Situation fast noch schlimmer zu machen, sage ich, gut siehst du aus, Ines. Innerhalb von 10 Sekunden habe ich gleich 3-mal gelogen. Sie weiß es und sie weiß auch, dass sie nicht mehr so aussieht wie einst, genau wie ich. Aber sie akzeptiert die Begrüßungsformeln als Friedensangebot. Wir kommen ins Gespräch wie in früheren Zeiten, bis wir unterbrochen werden.
Hallo?
Wenn einer das Brot nicht ordentlich abschneidet, sagt man, der lügt heute noch.
Oder er hat heute gelogen.
Ja gut, es kommt drauf an, wie die Lüge ist, gell, was für eine das es ist, ne?
Schlimme Lügen und weniger schlimme Lügen.
Notlügen sind mitunter gestattet, ne?
Ja, Notlügen mache ich schon mal.
Eben aus der Situation herausgeboren, dass man sich in der Zwangslage befindet.
Kommt auf jeden Moment auf die Situation drauf an.
Wenn man es irgendwo erwischt wird, so, wo man gern zugeben will, ne?
Wenn ich in Not bin und finden muss.
Ja, je nach Bedarf.
Ja, manchmal ist es ein bisschen ungeschickt.
Ne? Ist aber notwendig.
Ist also mal peinlich dann oder irgendwie, ne?
Wer weiße Flecken auf den Nägeln hat, lügt.
Jeder Flecken ist eine Lüge.
Guten Tag.
Hallo.
Man wird ja oft gezwungen zu einer Notlüge, ne?
Ja, genau.
Ja, wenn Leute gar so neugierig sind. Wenn sie Sachen hören wollen, die man nicht gern preisgibt, das gibt es ja auch.
Wer lügt, bekommt Blasen auf der Zunge.
Oder einen schwarzen Fleck auf der Nase.
Es heißt aber auch, wer Blasen auf der Zunge bekommt, wird sogleich belogen.
Ja, natürlich gibt es so etwas.
Mhm. Er soll 3-mal ausspeien und dem Belüger alles Böse anwünschen.
In meiner Familie bemühen wir uns, das zu vermeiden.
Ja,
hallo.
Ich würde keine gravierenden Lügen benutzen, um jemanden zu täuschen und schon gar nicht meinen Partner.
Nein, auf gar keinen Fall.
Aber so kleine Notlügen nutze ich schon auch, ja.
Manchmal kriegt man es ja wohl mit, ne?
Ja, das habe ich schon.
Ja, sicher, das merkt man schon.
Das führt zu Irritationen und zu Fragen.
Meistens wird man es wohl wegstecken, nicht? Im Interesse aller.
Wenn ein Lügner über eine Brücke geht, so bricht er ein Bein oder hat sonst Anfechtungen.
Wer beim Eintritt stolpert, hat an dem Tag schon gelogen.
So ist es.
Dies ist der Anschluss der Familie. Nach dem Piepton kann eine Nachricht hinterlassen werden.
Du lügst ja wie gedruckt.
Ja.
Hallo?
Und tschüss.
Ich habe noch immer nicht gelernt, auf die simple Frage nach dem Befinden ganz einfach zu antworten. Gut, und selbst? Stattdessen sage ich, ja, es geht so. Im Smalltalk will das aber niemand so genau wissen. Diese ehrlich gemeinte Auskunft provoziert weitere Nachfragen und Antworten, die nicht in ein Begrüßungsritual hineingehören. Gut geschlafen? Hat's geschmeckt? Hast du heute Abend Zeit? Wie sehe ich aus? Wann will der andere ganz bestimmt belogen werden? Bin ich zu dick? Spätestens hier kann man gar nicht anders als untertreiben und seine Lüge geschickt formulieren. Sonst ist der Abend mit der Angebeteten gelaufen. Eigentlich hat man bei dieser Frage ohnehin verloren, mit oder ohne Lüge. Vielleicht ist Lüge auch ein zu starkes Wort für diese Art von leichtem Schwindeln, Erfinden oder Beschönigen.
Lügen klingt ja auch schon so negativ.
Johannes, 26 Jahre.
Eigentlich denke ich, dass Lügen immer bei mir was mit den anderen Schützen zu tun hat. Also die grausame Wahrheit nicht aussprechen zu wollen.
Ich kann nur für jetzt sagen, dass ich nicht der Verfechter der absoluten Wahrheit bin.
Astrid, 46 Jahre.
Sondern ich lebe eigentlich gerne mit meinen Freunden und Bekannten so nett zusammen, dass man sich gegenseitig schöne Dinge sagt, auch wenn es nicht immer ganz der Wahrheit entspricht.
Ich würde jetzt niemanden beleidigen, aber wenn ich merke, dass eine Freundin einen Fehler macht...
Henriette, 25 Jahre.
Dann würde ich ihr sagen, mach's nicht. Ich habe schon erlebt, dass das nicht gewünscht ist, sondern dass eine Lüge da gewünscht ist.
Wie viel Wahrheit verträgt man? Was bringt es überhaupt dem anderen, die volle Wahrheit ins Gesicht zu sagen? Dass jeder irgendwie halbwegs gut in der Situation ist, in der er ist, auch gut aus der Situation wieder rauskommt. Ich habe nicht den Oberanspruch, überall die Wahrheit zu sagen.
Mir wird immer gesagt, dass ich zu häufig die Wahrheit sage oder halt unangebrachterweise wahrscheinlich nicht unbedingt lügen kann, wenn es mal angebracht wäre. Ich glaube, da fehlt mir so ein bisschen das Feingefühl dafür, wann man das besser umschreibt und die Wahrheit vielleicht ein bisschen ausschmückt, was für mich dann dem Lügen immer so nahe kommt. Wenn man mit Freunden über irgendwelche Probleme redet und die wollen eigentlich was anderes hören, die wollen von dir eine Bestätigung hören, ein Kompliment oder so, oder wollen in dem Moment nicht hören, dass sie was falsch gemacht haben oder dass man das ja auch anders sehen könnte, sondern die wollen halt gerne was Nettes hören. Und ich habe dann meistens eine direkte Meinung dazu. Meinungsstark werde ich auch immer genannt. Und die gefällt nicht jedem, weil es halt die Wahrheit ist. Also es ist immer irgendwie in meinem Leben gewesen, dass ich versuche, angepasster zu sein an die Gesellschaft. Also verschmückter, nicht so viel Wahrheit, mehr Lügen.
Das Gegenteil von Lügen ist Wahrheit und möchte jemand immer die Wahrheit hören?
Heike, 48 Jahre.
Zum Beispiel, wenn man jemanden absagt, ich kann jetzt nicht kommen, ich habe so eine Kopfschmerzen, kommt vielleicht besser, als wenn man jemanden sagt, du, ich habe jetzt keine Lust.
Ich kann jetzt irgendwo nicht sein zu dem Zeitpunkt, weil ich krank bin und plötzlich stellt sich raus, dass ich doch unterwegs war und derjenige trifft mich irgendwo.
Ronald, 59 Jahre.
Dann haben die eben die Lügen kurze Beine, weil der andere dann mitkriegt, aha, du warst also doch unterwegs.
Das ist auch so die Frage, möchte man unbedingt hören, dass der keine Lust hat? Dann müsste man sagen, ja, wieso hast du auf mich keine Lust? Was ist denn jetzt los mit der Beziehung? Und ich weiß nicht.
Ich denke, wenn man das so weiterführt, den Gedanken, nicht lügen würde, immer sich selber freien Lauf lassen und seinen Gedanken und seinen Handlungen, dann würde man ja den anderen nicht wertschätzen.
Jetzt habe ich überlegt, wenn mich jemand anruft und sagt, er kann nicht kommen, weil, und das stimmt eigentlich nicht, ob ich das gerne möchte, dass mir jemand dann die Wahrheit sagt, wenn er nicht kommen möchte.
Die Wahrhaftigkeit würde den sozialen Frieden ja stören und das Arrangement, was jetzt gerade da ist. Dann ist jetzt die Frage, was ist jetzt da drunter liegend noch wichtiger? Zum Beispiel gemeinsam was zu machen oder eine Wanderung oder Arbeit. Das ist ja der darunter liegende Wert, die Gemeinschaft zu schützen. Und vor diesem Hintergrund nimmt man bestimmte Dinge in Kauf und ist eben nicht so wahrhaftig. Ob das dann gleich verlogen ist, das glaube ich nicht. Das gehört eigentlich zu meinem Wesen dazu, was ich gelernt habe als Mensch, die Codes der Kultur, um mich dort einzupassen. Und das ist in gewisser Weise meine Eintrittskarte in die andere Welt. Damit gebe ich auch nur ein Stück von mir preis. Das ist soziale Kompetenz.
Es erscheint paradox. Um sozial kompetent zu sein, muss ich mich mit der Wahrheit zurückhalten oder dem, was mir gerade durch den Kopf geht. Ein wenig lügen oder besser verharmlosen, beschönigen oder einfach verschweigen, um mein Gegenüber nicht zu kränken, ihn in seinem Anderssein zu akzeptieren, auch wenn mir das gerade unsympathisch ist. Was sage ich wann, wie viel und vor allem wie? Der permanente, unbewusste Balanceakt zwischen Authentizität und Selbstverleugnung, dem Elefanten im Porzellanladen und dem Lavierer. Der Austausch von Floskeln dient scheinbar dazu, dem anderen zu zeigen, dass man ihm freundlich gesonnen ist. In einem Kaffeehausgespräch geht es eher darum, miteinander zu schwingen. Wir haben uns gern und das möchten wir jetzt erleben, egal worüber wir reden. In einem intimen Gespräch mit einem Freund oder einer Freundin werde ich mich anders verhalten, mehr Offenheit, Ehrlichkeit fordern und selbst preisgeben als in heiterer Runde. Immer werde ich ein Stück weit ein anderer sein oder eine andere Facette von mir zeigen. Ich bleibe authentisch, das heißt ehrlich, solange ich nicht versuche, eine Rolle zu spielen. Einfach gesagt, denn die Grenzen hierbei scheinen fließend zu sein. Doch ehrlich wird am längsten, wie schon der Volksmund zu berichten weiß.
Ja, bitte?
Hallo?
Einmal eine Lüge von einem Toten sagen, ist so schlimm wie 10 von einem Lebendigen.
Ja, es kommt auf der Mindeststufe an, ne?
Wer am selben Tag bereits gelogen hat, kann sich plötzlich auf das, was er sagen wollte, nicht mehr besinnen und bleibt stecken.
Oder was er sagen wollte, war eine Lüge.
Ja, das ist auch schon passiert.
Es gibt keinen Platz auf der Welt, wo nicht gelogen wird. So will ich das sagen.
Ich würde wahrscheinlich auch auf einer Behörde lügen, um zu meinem Recht zu kommen oder bei einer Versicherung.
Nein, gerade da nicht.
Das finde ich nicht gut.
Kommt doch vor, wie schwer das ist, ne?
Eigentlich manchmal ganz einfach notwendig, dass man nicht in jedem Fall die Wahrheit sagt. Vorsätzlich lügen würde ich ganz bestimmt nicht.
Guten Tag.
Hallo.
Wer während des Sonntags in der Kirche lügt,
ja,
hinter dem schlägt der Blitz ein.
So ist es.
Wer während des Schlages der Betglocke lügt, bekommt ein schiefes Maul.
Das merke ich sofort, wenn was nicht stimmt. Dann sage ich klar auf den Kopf zu. Und dann hat Münz es zugegeben, dass es stimmt.
Ich denke, man kann es schon ein bisschen in der Gestik klar machen.
Irgendwie an anderen Reaktionen als an normalen, ne?
Der eine wird rot, wenn er richtig gelogen hat.
Oder weicht mir aus.
Der andere tut sich verhaspeln, ne?
Ja, die drucken vielleicht ein wenig rum oder so. Oder gucken auf die Seite. Und das ist schon mal ein Zeichen.
Und irgendwann kommt es doch mal zum Vorschein. Ne? Das braucht nicht gleich sein, aber irgendwann einmal kommt es raus, ne?
Naja, wenn es einem peinlich ist, es zuzugeben.
Von guten Freunden zum Beispiel. Ne?
Ich weiß nicht, man fühlt es. Kommt drauf an, wer es ist. Wer das so richtig will, der kann sich da schon verstellen.
Ja,
hallo.
Wem die Ohren klingen, der wird belogen.
Mhm. Ja, wenn einem das rechte Ohr singt, hört man etwas Wahres.
Das ist doch eine glatte Lüge.
Klingt das linke Ohr, so ist es eine Lüge.
Gibt sowohl als auch, würde ich sagen.
Die Wahrheit hat nur eine Farbe, die Lüge mancherlei.
Dies ist der Anschluss der Familie. Nach dem Piepton kann eine Nachricht hinterlassen werden.
Du lügst ja, dass sich die Balken biegen.
Ja.
Hallo?
Und tschüss.
Mein Name ist Dirk Eilert und ich habe mich spezialisiert auf das Thema Deuten von Mimik und Körpersprache.
Eilert ist ausgebildeter NLP-Trainer und Business-Coach.
Meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen verlernt haben, die stille Sprache von Mimik und Körper zu lesen. Und ich habe ein System entwickelt, Mimikresonanz heißt das, um anderen Menschen wieder beizubringen, die Signale ganz klar deuten zu können. Und es geht für mich im Kern darum, zu sehen, wie sich ein anderer Mensch fühlt.
Durchaus auch beim Lügen.
Das heißt, besser zu sehen, was geht den anderen Menschen vor.
Vor unserem Treffen hatte ich ihm vorgeschlagen, dass ich ihm während unseres Gesprächs irgendeine Geschichte erzähle und er versuchen solle, durch meine Körpersprache herauszubekommen, ob sie gelogen wäre. Er sagte, das könne man nicht, da würde sich bei mir gar nichts regen, weil ich bei dieser Lüge nichts zu verlieren hätte.
Wenn es um Lügenerkennung geht, dann würde ich erstmal die Frage stellen, wie viel hängt von der Lüge ab? Wie groß ist die Gewinn- oder Verlusterwartung, wenn ich mit der Lüge durchkomme, / wenn ich erwischt werde? Das ist ein wichtiger Part, weil je größer die Gewinn- oder Verlusterwartung ist, desto stärker sind die Emotionen, die dabei eine Rolle spielen und desto größer meine Chance, die Lüge auch zu entdecken. Manchmal lügen wir, weil wir Angst haben, irgendwie erwischt zu werden, Angst haben vor den Konsequenzen. Manchmal lügen wir, weil wir dadurch was Bestimmtes bekommen oder nicht verlieren. Es spielen aber immer Emotionen eine Rolle.
Ohne Emotionen, also in der Regel Schuldgefühle, bleibt der Lügner unerkannt. Dirk Eilert empfiehlt zunächst die Klassifizierung der Lügen. Erstens die emotionale Lüge.
Wenn meine Frau fragt, Schatz, liebst du mich? Und ich sage ja und lieb sie vielleicht nicht mehr, dann lüge ich in Bezug auf Emotionen.
Zweitens die inhaltliche Lüge.
Inhalte heißt Fakten, Daten, Pläne, Erlebnisse. Da muss ich mich fragen, welche Chance habe ich eigentlich, das in Körpersprache und Mimik zu entdecken, weil ich ja die Gedanken nicht sehen kann, sondern nur die Emotionen.
Drittens, die Unterscheidung nach Art der Lüge.
Ich kann Dinge verheimlichen oder ich kann Dinge verfälschen. Verheimlichen heißt, ich verschweige es einfach. Ich erwähne es nicht. Also wenn mich keiner fragt, wie es mir geht, dann muss ich auch nicht verfälschen. Dann verheimliche ich einfach vielleicht, dass es mir nicht gut geht.
Bleiben wir bei Nummer 1 und 3. Der Verbindung von emotionaler Lüge in Tateinheit mit Verfälschung und dem Verheimlichen. Der Lüge mit Vorsatz also, gegenüber seinem Partner oder Freund. Warum ist es dabei so schwierig, sein schlechtes Gewissen zu verbergen?
Was die wenigsten Menschen wissen, ist, dass unsere mimische Muskulatur direkt verdrahtet ist mit unserem Emotionszentrum. Das heißt, unsere Mimik zuckt, wenn wir eine Emotion haben. Unser Emotionszentrum ist ca. 500 Millisekunden schneller als unser Großhirn. Das heißt, unsere Mimik macht für eine halbe Sekunde lang Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Das bewusst zu machen, schafft fast kein Mensch.
Weil Schuldgefühle oder die Angst, erwischt zu werden, Stress verursachen. Und der zeigt sich mitunter schneller, als wir ihn verbergen können. Auch hier ordnet der Systematiker Eilert die verräterischen Signale nach Mimik, Körpersprache und Redefluss.
Ein Schuldgefühl zeigt sich im Gesicht im identischen Ausdruck wie Trauer. Wir ziehen die Augenbrauen-Innenseiten hoch, die Mundwinkel leicht runter, der Kinnbuckel hier unten am Kinn hebt sich so an. Das ist auch der Bereich, der so ein bisschen zittert, wenn wir kurz davor sind zu weinen. Aber auch eine schnellere Blinzelrate ist ein Hinweis, dass der Stresspegel gerade hochgeht. In der Körpersprache gibt es ein paar andere Dinge, auf die man achten kann. Also Kratzen im Gesicht, auch Lippen lecken, Spielen mit einem Gegenstand. Diese Beruhigungsgesten sind ein Hinweis darauf, dass der Stresspegel bei meinem Gegenüber ansteigt. Bei der Stimme geht es auch wieder um die Emotionserkennung. Wird die vielleicht ein bisschen lauter, ein bisschen schneller, ein bisschen leiser? Pausenlänge, also zum Beispiel nach einer Frage, eine längere Sprechpause als für den Sprecher gewöhnlich ist. Kann mir auch verraten, da wird gerade was konstruiert oder derjenige muss zumindest überlegen, was er antwortet.
Meine Partnerin brauchte früher weder Kenntnisse über Körpersprache noch den sogenannten siebten Sinn, um mir auf die Schliche zu kommen. Mein Stresspegel legte das Sprachzentrum lahm. Auf unangenehme Fragen fing ich an zu stottern.
Jetzt kann jemand vielleicht sagen, ich kontrolliere die Einzelkanäle. Aber alle Kanäle miteinander abzugleichen, damit sie stimmig, damit sie kongruent sind, ist verdammt schwer.
Deshalb scheint die einfachste Variante des Lügens das Verschweigen zu sein. Dabei kann ich mir nämlich einreden, dass ich gar nicht lüge. Ich sage ja nichts.
Die Frage ist, ob die Lüge schon da anfängt, wo man nicht die ganze Wahrheit erzählt, die vollständige Information gibt, sondern Informationen auch zurückhält. Das wäre ja auch eine Lüge im Prinzip.
Wenn durch unser Vertrauensverhältnis mein Gegenüber durchaus erwarten kann, dass ich ihm von Begebenheiten erzähle, die etwas mit uns beiden zu tun haben. Von Ereignissen, nach denen ich nicht explizit gefragt werde, weil der andere dazu von sich aus ja gar keinen Grund hat.
Ich hatte in meinem Beziehungsleben leider eine engere Bindung.
Axel, 51 Jahre.
Und aus Faulheit, Angst, also Angst auch zu verletzen, schweigt man, lässt es laufen, dann kommt aber eine andere Frau und dann geht das Schweigen los und das Verschweigen, was dann automatisch zur Lüge führt.
Wenn mich mein Geliebter nicht fragt, ob ich noch jemand anders habe, dann sage ich nicht, dass ich noch jemand anders habe. Weil ich finde, wenn er mich nicht fragt, will er es nicht wissen. Er geht eigentlich davon aus, dass ich jetzt arbeite oder irgendwas anderes und man arbeitet eben nicht, sondern trifft sich mit jemand anders. Ich bin dann voll in dem schlechten Gewissen drin gewesen immer.
Ja, genau, die Schuldgefühle fressen einen auf, ja. Das ist für die Person, die lügt, glaube ich, viel schlimmer als für die Person, die angelogen wird. Aber wenn man es nie erzählt und dann kommt es irgendwann raus, dann ist ein Vertrauensbruch da.
Also ich gehe nicht mehr diesen Stress ein, indem ich jetzt sage, schön, dass du da bist, aber eigentlich ist mein Herz ganz woanders. Aber wir werden schon irgendwie so ein Agreement finden.
Das kenne ich auch, dass dann in einer Beziehung sich plötzlich rausstellt, dass es nur ein Arrangement ist. Und das ist schon ein Stück Verlogenheit, wenn man sich in einer arrangierten Partnerschaft einrichtet.
Da war eine Störung irgendwie in unserer Beziehung und das wollte ich vielleicht nicht wahrhaben. Und darum habe ich mich selbst belogen. Und dann habe ich in den Spiegel geguckt und habe mich selbst nicht mehr richtig sehen können. Dass ich dachte, das ist eigentlich nicht die Heike, die ich kenne. Da war so ein Identitätsverlust. Also es war schon schlimm irgendwie. Das hat sich dann geändert, als ich die Beziehung damit konfrontieren konnte. Und dann konnte ich das wieder zurückholen, Stück für Stück. Und der Spiegel, so die Reflexion, mein Grundverständnis war wieder so, ach stimmt, da ist ja die Heike wieder, die ich kenne.
Man manövriert sich in Situationen hinein, wo man vielleicht ein Zugeständnis macht oder von Gefühlen spricht, die nicht stimmen, dass letztendlich man sich ja in Lügengebäuden verstricken kann und dass am Ende ja doch die Widersprüche sichtbar werden und sich das irgendwie aufdeckt.
Ich glaube, Das sollte man sich echt nicht antun, weil man kommt in dieser Gesellschaft dauernd in die Konflikte, irgendwie sich schöner zu machen, sich klüger zu machen, sich größer zu machen, als man ist. Im Privaten, gerade in Beziehungen, sollte man das wirklich vermeiden.
Wie aber verhält es sich mit verschwiegenen Begebenheiten, die gar nicht in der Wirklichkeit stattfanden, sondern nur in meinem Kopf? Ich sitze mit meiner Geliebten in einem Café. Eine schöne Kellnerin beugt sich über unseren Tisch, um ihn abzuwischen. Ich registriere durchaus, was sich da in ihrer weißen Bluse verbirgt. Sollte ich meiner Partnerin beim Kaffeetrinken vielleicht erzählen, was mich soeben beschäftigt hatte? In der U-Bahn entsteht ein Blickkontakt zu meinem Gegenüber, ohne jeglichen Vorsatz. Wir flirten zwischen zwei Stationen und denken die ganze Zeit an nichts anderes. Für diesen kurzen Zeitraum sind wir ganz auf uns bezogen. Mehr passiert nicht und mehr soll auch nicht sein. Sie steigt aus, es ist vorüber. Wäre es eine stille Lüge, meiner Gefährtin nichts davon zu sagen, wenn sie mich fragt, was ich denn heute Schönes erlebt habe? Ist ihr vielleicht Ähnliches an diesem Tag widerfahren? Hat sie noch ganz andere Fantasien, von denen ich nichts ahne? Will ich davon wissen oder habe ich überhaupt ein Anrecht, davon zu erfahren?
Wie weit haben wir einen Anspruch und ein Recht auf ein geheimes Leben?
René Weiland, Philosoph.
Zum geheimen Leben gehören die Träume, gehört das Unbewusste. Dinge, die wir nur schwer kommunizieren können. Ungelebtes. Die Frage ist, ob es zu einem Doppelleben führt. Da würde es zum Problem werden, wenn das geheime Leben zum Doppelleben führen würde. Es gibt so einen Hof bei einem Menschen, wo man sagt, ja, das ist ein Geheimnis. Das geheime Leben, was jeder hat, glaube ich, das ist ja das, was dem anderen Widerstand bietet. Das ist ja unser geheimes Leben. Unser Rückzug in unsere Gedanken, unsere Träume und unsere vielleicht auch Ausflüchte. Halte ich es eigentlich noch aus mit dem oder nicht? Spiel was durch? Wie wäre es, wenn ich mich eigentlich trennen würde? Und dem anderen geht es vielleicht nicht anders. Dass man sich damit verschont, das immer auszublättern. Sondern sagt, ja, das sind unsere Zweifel. Genauso wenig, wie ich ja permanent die Welt an meinen Zweifeln teilhaben lassen kann, brauche ich auch dafür die Lüge. Vielleicht nicht die vorsätzliche Lüge, ich brauche dafür die Lüge, um mich über Wasser zu halten. Ich messe ja meine Realität ein bisschen an den Fantasien. Und es kann ja sein, dass diese Begutachtung dazu führt, dass ich mich wieder neu für diese Realität entscheide. Über diesen Umweg der Fantasie denke ich, nein, so ist es gut. In all seiner Begrenztheit ist es gut.
Ja, bitte?
Hallo?
Wer viel schwatzt, lügt viel.
Die Wahrheit bedarf nicht vieler Worte. Die Lüge kann nie genug haben.
Reden ist Silber.
Ja, ja, ja.
Schweigen Gold.
Ja, ist es.
Lügen nicht, ich sag dann gar nichts.
Das ist ja keine Lüge, man hat nur etwas nicht gesagt.
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht.
Eine Lüge schleppt 10 andere nach sich.
Lügen haben kurze Beine, das sagt doch alles.
Genau.
Mit Lüge kommt man nicht weit.
Da brauchst du bloß meinen Verflossenen angucken. Da hat man nur die Taschen voll gehauen. Echt? Es hat ein Stück gedauert, aber irgendwann kommt man dann doch dahinter.
Tja. Ist die Zwangslage, nicht die Wahrheit zu sagen.
Guten Tag.
Hallo.
Man zieht an jedem Finger.
Ja.
So oft es knackt, so oft hat man gelogen.
Zu viel Fragen stellen. Da muss man mit rechnen, dass man belogen wird.
Wenn Sie über Jahre immer mit irgendwas konfrontiert werden und stellen nachher fest, es war gar nicht so, dann haben Sie das Vertrauen zu diesen Menschen verloren.
Ja.
Hallo.
Ein lügendes Kind schreckt man. Es steht ja auf der Stirn geschrieben.
Kinder soll man nicht im Tragkorb tragen.
Das würde ich ganz bestimmt nicht.
Sonst lernen sie künftig hin, einem alles hinter dem Rücken zu tun.
So ist es.
Also, wiederher.
Dies ist der Anschluss der Familie. Nach dem Piepton kann eine Nachricht hinterlassen werden.
Am 1. April darf man ohne weiteres lügen.
Ja. Hallo?
Und tschüss.
Lügen. Kurze oder lange Beine? Eine Sendung von Matthias Baxmann aus dem Jahr 2016.